Ja, das ist eigentlich der tiefste Sinn der Gemeinde, wenn wir hier zusammenkommen, dass uns das immer wieder neu bewusst wird. Wir haben einen Gott, der auch in den Stürmen des Lebens da ist. Was wäre aus uns geworden, wenn wir allein auf diesem Weg wären, keine Gemeinde hätten? Ob wir dann dieses feste Vertrauen noch immer hätten? Schön, dass wir uns hier treffen dürfen, um darüber nachzudenken, damit wir auch in unserem Glauben wachsen. Am Dienstagabend in der Bibelstunde hat Manuel uns eine Frage gestellt. Sehr interessante Frage. Wer hat dich eigentlich in deinem Glauben geprägt? Und da müssten wir erst einmal nachdenken, oder besser gesagt, was waren das für Leute, die dir Kraft gegeben haben, die dir Mut gegeben haben. Und das war dann ganz interessant, wie die Einzelnen erzählten. Zunächst kam natürlich raus, es war unsere Familie, die uns immer wieder neu Mut gegeben hat, die uns auch angeleitet hat. Und dann stellte sich heraus, ja, es war nicht nur die Familie, sondern es waren auch andere Leute. Aber in der Regel waren es Leute, mit denen die Einzelnen eng befreundet waren. Der eine sagt, das war meine Oma. Die hatte einen so tiefen, festen Glauben und die hat mir so viel Mut gegeben. Und der andere, ja, meine Großeltern, das waren Leute, die, an denen haben wir gelernt, was Glauben heißt und Vertrauen heißt. Und so ging das weiter. Und es war schön, das mal so zu hören. Und man denkt ja auch selbst darüber nach, was sind das eigentlich für Leute, die uns da im Glauben weitergeholfen haben oder die wir als Vorbild sehen können. Nun, in der Bibel haben wir ja auch eine Menge Vorbilder. Und Rebecca hat vorhin einiges davon berichtet. Obwohl, wir müssen sagen, auch die biblischen Vorbilder waren alles nur Menschen. Ich muss ein bisschen zurück, damit wir vielleicht ein bisschen wieder den Einblick in die Geschichte bekommen. Wir wissen, Mose hatte das Volk bis an die Grenze geführt und dann musste er leider Abschied nehmen. Durch seinen persönlichen Ungehorsam hat Gott ihm nur das Land gezeigt, aber er durfte nicht hinein. Und Josua bekam die große Aufgabe, das Land einzunehmen. Josua, der viele Jahre mit dem Volk gezogen war, der wusste sehr wohl, was auf ihn zukam. Und Josua wusste, dass es eine sehr schwierige Situation werden konnte und ein sehr schwerer Weg war, dieses Volk, was so wetterwendig war. Mal standen sie auf Gottes Seite, mal guckten sie noch den anderen Völkern, mal waren sie begeistert und gejubelt, haben sie, und dann haben sie wieder Gott enttäuscht und Josua enttäuscht und Mose enttäuscht, weil sie mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden waren. Und nun bekam Josua diesen Auftrag, dieses Volk in dieses Land zu führen, das Land zu verteilen. Nun, Mose hatte schon gewisse Anweisungen gegeben, wo die einzelnen Stämme leben sollten, in welchen Bereichen sie leben sollten. Aber wir wissen aus der Geschichte, das war ja kein luftleerer Raum, sondern da lebten Menschen. Und da lebten gottlose Menschen, Menschen, die man zu den Feinden des Volkes Israel zählte. Und das wird in der langen Israelsgeschichte sehr deutlich. Und dass es für Josua nicht einfach war, das sehen wir daran. Als er hatte schon vieles erreicht, wenn wir denken an Jericho, als die Mauern fielen und so manches, wo Gott sich wirklich zu ihm und zu dem Volk bekannt hatte, Großes hatte er erlebt und doch wusste er, dass dieses Volk schwierig war. Und so versammelte er sie, als er merkte, mein Auftrag geht zu Ende, mein Leben geht zu Ende, hatte er noch einmal versucht, auf das Volk einzureden und machte einen großen Landtag. Wir alle kennen die Geschichten und er rief das ganze Volk zusammen. Und noch einmal berichtete er von all dem, was Gott getan hat. Das ist interessant zu lesen. Von dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste und immer wieder, wo Gott Großes für sein Volk getan hat, das hat er ihnen alles nochmal so vor Augen gestellt. Und dann hat er ihnen aber diese wichtige, aber auch schwierige Frage gestellt, wie wollt ihr weiterleben? Wollt ihr mit diesem Gott weiterleben? Und es ist immer interessant oder es ist gut, dass uns diese Frage auch manchmal bewegen darf. Die dürfen auch wir stellen. Wollt ihr mit diesem Gott leben? Und dann sagt er, also ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt. Aber eins sage ich euch, ich und meine Familie, wir werden weiter mit diesem Gott leben. Natürlich bis zu dem Tag, wo er dann auch weggenommen wurde. Und dann sagt das ganze Volk, natürlich wollen wir mit Gott leben. Ihm war bewusst, schlagartig bewusst, sie hatten einen Gott, der mit nichts zu vergleichen war. Ja, das große Gelöbnis. Und dann heißt es im Text, und dann starb Josua. Eigentlich war doch der Auftrag noch gar nicht erfüllt. Das Land war noch gar nicht fest in festen Händen. Viele Stämme lebten noch so und hatten keine festen Grenzen. Die Feinde lebten noch im Land. Und so müsste man sagen, Gott, hast du dich da nicht geirrt? Gerade jetzt, wo es doch so dringend war, einen solchen Mann wie Josua zu brauchen, da nimmt er ihn weg. Das heißt ganz schlicht und einfach, und da starb Josua. Ja, die Landeinnahme war noch längst nicht beendet und nun wurde es richtig schwierig. Da heißt es nämlich, und das heißt es sehr oft in der Bibel, nach einigen Jahren, nach diesem großen Versprechen, da heißt es, da kam eine neue Generation, die den Herrn nicht mehr kannte. Das lesen wir öfters in der Bibel. Wir denken an Josef und sein Leben, an die ganze Lebensgeschichte, all das, was er mit Gott erlebt hat. Und da steht fast der gleiche Satz in der Josefsgeschichte. Da kam ein neuer König, der wusste nichts mehr von Josef. Und wie gut, dass Gott nicht alles vergessen hat, sondern dass Gott sich an seine Versprechen hält. Sonst wäre es sehr, sehr schwierig. Anweisungen, die Gott gegeben hat oder die man nicht beachtet, die führen einfach immer wieder, das könnte man sagen, zu Katastrophe. Wenn wir meinen, wir Menschen, wir könnten ohne Gott leben, ohne Gott planen, irgendwann bricht die Katastrophe herein. Und weil Gott aber sein Volk liebte und weil Gott seinem Volk Versprechungen gegeben hat und weil Gott mit Abraham begonnen hat und ihm schon gesagt hatte, du sollt mir ein Volk sein, ein heiliges Volk. Er hat sie über viele Jahre geführt durch die Wüste und so musste Gott einen neuen Weg finden. Dieses Volk war führerlos. Das ist ganz schlimm, wenn es im Volk keine Leute gibt, die die Richtung angeben. Es ist überall so, auch in Greater Firma, wo keiner ist, der weiß, was er will, der die Richtung angibt, dann wird es richtig schwierig. Aber weil Gott ja einen Plan für sein Volk hat und weil Gott sein Volk lieb hat und weil Gott dieses Volk als sein Volk in einem besonderen Land segnen wollte, musste er selbst sich um sie kümmern. Und das ist einfach Gottes Plan immer wieder gewesen. Gott ist immer der, der wieder eingreift. Auch wenn seine Leute ihn noch so enttäuscht haben, er lässt sie nicht im Stich, trotz aller Schuld. Und dann heißt es, ja, der Herr erbarmte sich wieder sie. Und Gott weiß, wie wichtig es ist, gute Führungskräfte im Land zu haben. Und da könnte man sagen, Gott sucht sich jetzt die Idealen raus. Leute, die wirklich Bestand haben, so wie Josua. Aber wir merken, Gott hat sich zu allen Zeiten Leute ausgesucht, die wir vielleicht nicht ausgesucht hätten. Nun, Rebekka hat gesagt, der große Glaubensheld, ja, der uns da vorgestellt wird, auch er hatte seine schwachen Seiten. Aber zunächst noch einmal zurück. Ihr Ungehorsam verhinderte immer wieder den Sieg. Das heißt, sie waren in einem Land, Gott hat ihnen versprochen, dieses Land zu geben, aber sie waren nicht mehr bereit, sie hatten scheinbar keine Kraft mehr, noch weiter zu kämpfen. Ein Teil der Leute ja, aber ein anderer Teil hatte den Mut verloren. Natürlich in den ganzen Geschichten, da gehen viele Jahre, manchmal Jahrzehnte vorbei, bis die Entwicklung weitergeht. Aber die Geschichte in der Bibel geht weiter. Und dann heißt es hier in einem Vers, zwar im dritten Kapitel, da war Eglon, der König von Moab, verbündete sich mit den Amalekitern und Amoritern. Das heißt, diese Feinde waren noch da, obwohl Gott gesagt hat, ihr sollt sie vertreiben. Warum sagt Gott, warum ist Gott so grausam? So habt ihr euch sicher auch manchmal gefragt. Alle raus aus dem Land, weil Gott genau wusste, es sind Menschen, die mein Volk vom rechten Weg abbringen. Und Gott konnte das nicht dulden. Er wollte als sichtbares Volk haben, was ihm zur Ehre lebte, was ihm diente, wo er Freude dran hatte. Und wo die ganze Welt, die damalige Welt sehen konnte, jawohl, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Aber wir sehen, welche Macht der Teufel, die Macht der Finsternis, war damals da und ist bis heute da. Und dann heißt es, Eglon, der König von Moab, also das waren alles nur natürlich nicht so riesengroße Ländereien, sondern es waren oft kleine Bezirke, auch Könige von einzelnen Städten werden uns in der Bibel da hingestellt, vorgestellt. Da heißt es, der König von Moab verbündete sich mit den Amalekitern und Amoritern und sie nahmen Jericho wieder ein. Das ist mir in dieser Woche zum allerersten Mal aufgefallen, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Da hatte doch Gott diesen großen Sieg geschenkt. Die Mauern von Jericho waren gefallen und wir haben sie Loblieder gesungen. Und dann steht im dritten Kapitel im Richterbrief, der Amalekiter nahmen Jericho wieder ein. Was ist denn da passiert? Da muss man doch diese Frage stellen. Wie war das denn möglich, dass dieses fremde, gottlose Volk wieder da Einzug hatte, wo Gott einmal gesiegt hatte? Ich denke, da müssen wir über unser Leben nachdenken, wie schnell solche Situationen auch in unserem Leben kommen können, wo Gott uns gezeigt hat, dass er der Herr ist, dass er den Sieg schenkt. Und es dauert gar nicht lange, dann fängt der Feind wieder an und will sich breit machen. Das ist eine Situation, die wir auch vielleicht in unserem eigenen Leben oft erleben. Das hält nicht immer an, wenn wir nicht bei Gott bleiben, wenn wir nicht bei Jesus bleiben. Ja, und da gab es noch was. Gab es nicht nur die Feinde, die noch im Land wohnten. Vor allen Dingen hat Gott gesagt, ich werde sie nicht vor euch wegtreiben, denn weil ihr sie meine Worte nicht gehört habt und weil ihr mir nicht vertraut habt, werdet ihr mit diesen Leuten leben müssen. Und das war ja eigentlich, Gott hat also hier plötzlich seinen Plan geändert. Als seine Leute nicht bereit waren, gegen den Feind anzugehen, da musste Gott die Sache korrigieren. Ja, und es gab auch in dem Volk der Israeliten Leute, die waren müde geworden, lustlos geworden. Die hatten keinen Blick mehr für das, was Gott gesagt hatte. Die hatten keinen Blick mehr für das große Reich, was Gott ihnen versprochen hatte. Die waren mit dem zufrieden, was sie jetzt erreicht hatten. Und eine dieser Richter, oder wir könnten auch sagen Richterinnen, war Deborah. Und Deborah hat ein Lied gedichtet und das Lied habe ich mir mal durchgelesen. Und das ist ganz interessant, was sie da sagt. Da singt sie, redet von den anderen Stämmen, die fleißig gekämpft haben, um das Land zu erobern. Und plötzlich heißt es da aber, du Ruben, warum bleibst du daheim bei dem Flötenspiel der Hirten? Da gab es also Leute, die waren mit dem zufrieden, was sie erreicht hatten. Zum Beispiel der Stamm Ruben, der dann Gad, der Stamm Gad. Sie waren müde geworden des Kampfes. Und sie waren mit dem zufrieden, sie waren auch damit zufrieden, dass die anderen im Land blieben. Und wussten wahrscheinlich gar nicht um die Gefahr, die auf sie zukam, weil diese Leute ja nicht den lebendigen Gott kannten. Sie dienten ihren Götzen und lebten im Götzendienst. Und das wusste Gott. Und er wusste um die Gefahr, dass sein Volk sich in diese Richtung verirrte. Und deshalb hatte Gott so eine harte Linie. Sie waren zufrieden mit der Multikulti-Gesellschaft, die es auch damals scheinbar schon gab. Ja. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt. Einige von euch kennen den aus der Siegener Zeitung. Da heißt es, kürzlich sprach der hessische Landtagsabgeordnete Ismael Tibi, manche werden den Namen kennen, auf Einladung des konservativen Kreises der CDU im Haus im Siegerland, im Haus der Wirtschaft, Er sollte über das Thema Salafismus, er sprach über das Thema Salafismus und sagt, zumeist junge, orientierungssuchende Jugendliche, auch ohne Migrationshintergrund, schließen sich den Salafisten an. Vor allem aus dieser Gruppe rekrutieren sich die Dschihadisten. Tipi selbst habe keine Angst vor den Salafisten und den rückkehrenden IS-Kämpfern, sondern von der Gleichgültigkeit der Deutschen. Auf die Frage, was der Normalbürger denn unternehmen könnte, fordert Ismail, der ein Muslim ist, die Zuhörer auf, zuerst alle Details, die er geschildert hat, zu vergessen. Und dann gehen sie nach Hause, lehren sie ihre Kinder beten und gehen sie mit ihnen in die Kirche. So Tipis Antwort. Sie dürfen ihre geistlichen und Wurzeln nicht vergessen. Tipi, der selbst Muslim ist, berichtet, dass er persönlich die Büros der CDU, dort wo sie fehlten, mit Kreuzen und Bundesflaggen versehen habe. Das hat mich doch zum Nachdenken gebracht, wenn ein Muslim so eine Aussage macht. Und wir müssen uns da schon die Frage stellen, auch die Frage in unser Land, wo stehen wir? Und dann heißt es aber wieder, weil diese Leute bedrängt wurden von den Midianitern, und jetzt kommen wir gleich an die Geschichte von Gideon, schrien sie zum Herrn, und Gott hätte doch eigentlich sagen können, was wollt ihr eigentlich? Ihr lebt in ständigem Ungehorsam. Und immer wieder richtet ihr euch nach den Leuten, die auch im Land leben, die ihren Götzen dienen, und ihr selbst heiratet diese Leute, und ja, es war ziemlich schlimm. Und sie schrien zum Herrn, heißt es dann. Denn die Lage war unerträglich geworden. Und dann beginnt Gott neu mit Gideon. Er beginnt ganz neu, so könnte man sagen, an einem ungewöhnlichen Ort. Es wird uns berichtet, dass Gideon gerade dabei war, den Weizen zu dreschen und ihn zu ernten. Und wir lesen hier in der Bibel, da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophram. Sie gehörte Joasch, der Sippe Abisider. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unter dem Kelter, um ihn von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Da sucht sich also Gott einen ganz einfachen, schlichten Mann aus, um sein Volk wieder in die Spur zu bringen. Wisst ihr, und wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann finden wir das sehr oft. Das waren nicht die Großen, so haben wir es vorhin gehört, die Großen, die angesehenen Leute, die Gott bevorzugt, sondern er nimmt ganz schlichte, einfache Leute. Man könnte manchmal sagen, eigentlich doch recht untaugliche Leute. Denn was war er schon? Er war Bauer. Und hier in meiner Bibel, da, das habe ich heute Morgen erst gelesen, da ist so eine Auflistung von Menschen, die Gott beruft. Und das ist ganz interessant. Da heißt es, er beruft Jakob, er war ein Betrüger. Er beruft Josef, er war ein Sklave. Mose, ein Hirte im Exil und auch noch ein Mörder. Gideon, ein Bauer. Jephat, der später auch eingreift in die Geschichte, Sohn einer Prostituierten. Hannah, eine Hausfrau. Und so geht das weiter. Und dann merken wir, Gott sucht sich nicht die hochintelligenten Leute aus, um sein Werk zu treiben, sondern er macht seine Geschichte mit dir und mit mir. Und es ist wichtig, das ganz neu zu sehen, denn ich denke, wir stehen auch oft in der Gefahr zu sagen, wer bin ich denn schon? Und so geht es auch hier weiter. Dass der Gideon natürlich die erste Frage stellt, als der Engel gesagt hat, Herr, ist mit dir, du tapferer Held? Und Gideon antwortet, wo ist denn Gott? Wo ist Gott? Siehst du denn nicht, in welcher Not wir leben? Diese Frage ist immer und immer wieder gestellt worden und sie wird auch heute gestellt. Wo ist Gott? Bei all dem Elend, Gideon hatte überhaupt keinen Blick mehr für die Größe Gottes. Nein, Gideon sah nur noch die Not. Und so kann das schon mal sein in unserem Leben, dass wir nur noch die Nöte sehen und vergessen, dass Gott noch da ist. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du auch in so einer Lage bist und nur noch Probleme siehst, Nöte siehst. Ja, er sagt noch weiter. Die Wunder, die unsere Väter erlebt haben, davon spüre ich nichts mehr. Von den großen Begegnungen, die unsere Väter, Urgroßväter erzählt haben, erlebt haben, kann es sein, dass wir da auch nichts mehr von spüren? Der Gott unserer Väter hat uns verlassen. So sah Gideon das. Aber der Engel musste ihn belehren, nein, der Gott hat euch nicht verlassen. Trotz aller Schuld, trotz aller Unfähigkeit, trotz allem, was in eurem Leben ist, Gott ist da. Er hat euch nicht verlassen. Was ist das für ein tröstliches Wort, auch für uns, für unsere Lebenssituation, ganz gleich, wie was wir gerade durchleben. Gott ist da, er ist derselbe. Wo sind seine Wunder? Ja. Und dann sagt der Engel, du gehst, Gott hat dich berufen, du gehst in deiner Kraft und du sollst ein Zeugnis, ein Mann sein, der das Volk von den Midianitern befreit. Er sagt dir nicht, Gideon, Gott wird dir ein besonderes Erlebnis schenken. Gott, ich werde dich besonders ausrüsten mit Kraft. Da steht, ich habe das alles in Übersetzungen gelesen, geh in der Kraft, die du jetzt hast. Mehr brauchst du nicht. Das andere überlass Gott. Wie ist das auch ein wunderbares Wort für uns? Wir merken ja auch, dass wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Geh in der Kraft, denn Gott, er wird es in die Hand nehmen. Ja? Und dann merken wir, dass Gideon, von dem wir als den großen Glaubenshelden oft reden, gar nicht dieser Glaubensheld ist. Und dann kommt das, was Rebecca vorhin schon gesagt hat. Dann sagt er, lieber Engel, also du siehst doch, wer ich bin, ein einfacher Bauer. Du siehst doch, dass ich gar keine Möglichkeiten habe. Wer bin ich denn schon? Der Kleinste in der kleinsten Sippe. Denken sofort an David, der auch übersehen wurde, als er zum König gesalbt werden sollte. Was kann ich schon tun? Und dann hilft ihm dieser Bote Gottes. Er hilft ihm zu einem Glauben, den er vorher überhaupt nicht hatte. Er hat nur noch die negativen Dinge gesehen, die Belastung um ihn herum, seine eigene Unfähigkeit. Und ja, tatsächlich, Gott geht darauf ein. Er sieht, ich muss diesen Mann erst zu einem tiefen Vertrauen helfen. Und dann sagt Gideon, wenn du wirklich Gottes Bote bist, dann beweis mir das, dann will ich jetzt ein Zeichen von dir sehen. Und dann heißt es in der Bibel, dass Gideon dann in sein Haus ging. Er hat gesagt, du musst dann hier bleiben. Also wenn das eine wahre Botschaft ist, musst du hier bleiben. Und dann ging Gideon in sein Haus, hat schnell was geschlachtet, zubereitet und als er, hat bestimmt ein paar Stunden gedauert, und als er wieder rauskam, war dieser Bote immer noch da. Und dann stellte er sein Essen hin auf einen Stein und der Engel berührte es oder der Bote berührte es und dann verzehrte Feuer alles. Und Gideon erschrak bis ins Tiefste und sagt, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt bin ich wirklich Gott begegnet. Aber jetzt muss ich sterben. Ich kann nicht hier bestehen. Vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Doch Gott spricht, ich bin mit dir. Ich habe einen großen Auftrag für dich. Du wirst jetzt nicht sterben, sondern dich will ich gebrauchen als meinen Boten. Und die Geschichte zeigt mir ganz neu, was Gott aus zweifelnden, ängstlichen, scheinbar unfähigen Menschen machen kann. Und da dürfen wir uns einfach einreihen. Denn ich denke, wir alle merken, wo unsere Grenzen sind. Wir dürfen uns einreihen, weil wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Ja, da wäre ja noch die Frage, warum sucht Gott sich denn überhaupt solche Leute aus, mit denen er oft so große Probleme hat, so viel Zweifel sieht, und so viel Unfähigkeit und auch manchmal Schuld. Warum sucht Gott sich solche Leute aus? Ich kann euch das sagen, weil er keine anderen hat. Er hat keine anderen. Wie sagt der Apostel Paulus Es ist keiner, der Gutes tut. Wir sind alle der Sünde verfallen, unfähig. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, schreibt er an die Gemeinde in Rom. Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Trotz all unserem Versagen, trotz all unserer Schuld, unseres Unglaubens, haben wir einen Gott, der zu uns steht, weil er für mich, für dich einen wunderschönen Plan hat. Der läuft nicht immer so, wie wir uns das denken, aber dann beginnt der Auftrag. Und jetzt könnten wir noch eine Stunde reden über alles das, was Gideon erlebt hat, das möchte ich aber nicht. Ich sehe hier, der erste Auftrag, den Gideon bekam, ganz interessant. Spann deine Ochsen ein, geh in deines Vaters Haus, und da gibt es eine Menge Götzenbilder. Dann machst du ein Seil dran und dann reißt es alle um. Und da merken wir, Gideon, und wieder schwankt sein Vertrauen. Und das kann ich doch bei Tag nicht machen. Und Gott lässt das zu. Er spannt nachts seine Ochsen ein und geht zum Haus seines Vaters und reißt all die Götzen um. Und das gibt mir einfach eine Frage. Gideon musste in seiner eigenen Familie beginnen, Ordnung zu schaffen, die Götzen umzureißen. Und da muss man die Frage an sich selber stellen. Wo muss Gott in meinem Leben eingreifen und Dinge entfernen, die ihm nicht gefallen? Und da sehen wir auch, wie weit der Götzendienst schon in seine eigenen Familie eingekehrt war. Doch Gideon spannt die Ochsen und reißt den ganzen Kram nieder. Am nächsten Tag ein Riesenaufstand, könnt ihr alles mal nachlesen im Richterbuch. Ein Riesenaufstand, aber es ist dann doch gut ausgegangen. Ja, und die Geschichte geht ja weiter, wir haben es vorhin schon gehört. Gideon hatte dieses große Erlebnis jetzt gehabt und wusste, ich bin beauftragt von Gott. Und dann sagt Gott, ja, jetzt will ich dich gebrauchen, um die Feinde zu vernichten, um sie aus dem Land zu jagen. Und dann sagt Gideon, unmöglich, das kann ich wieder nicht. So sind wir Menschen. Wir könnten die größten Dinge mit Gott erleben. Und am nächsten Tag haben wir wieder Zweifel, ob Gott das auch wirklich so meint, ob das wirklich unser Auftrag ist. Und dann sagt er, ihr wisst ja, wie die Geschichte weitergeht, also ich lege da so ein Fell oder was hin und Gott, wenn das wirklich so ist, wie du mir das gesagt hast, dann möchte ich, dass das Fell am nächsten Morgen unten am Boden nass ist. Und Gott macht die Dinge mit. Ich hätte mir auch manchmal in meinem Leben Fell gewünscht. Ja, Gott macht die Dinge mit. Und am nächsten Tag ist es nass. Und man könnte sagen, jetzt sind doch alle Zweifel weg. Nein, Gideon wartet wieder und sagt, heute lege ich es mal andersrum. Dann soll es obendrauf nass sein. Also, was soll man da noch zu sagen? Ja, und Gott bekennt sich auch zu diesem wieder. Ich denke, Gott macht das nicht immer so. Das glaube ich nicht. Aber in diesem Fall ging es um viel und Gott hat es bestätigt und dann zog er los. Und jetzt muss ich an der Geschichte aufhören. Ihr wisst, wie es weiterging. Da hatte er ganz viele Soldaten. Dann kam, da sagt Gott, viel zu viel. Dann habt ihr nachher die Ehre. Nein, die Ehre soll mir gebühren und immer weniger, bis er endlich den Sieg errungen hat. Ich habe unter meine Gedanken geschrieben, Gott braucht ängstliche und scheinbar ungeeignete Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Wie gut das so ist und dass wir daran teilhaben dürfen. Ängstliche, zweifelnde, ungeeignete Menschen gebraucht Gott, um sein Werk zu tun. Ich möchte noch mit uns beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du so ganz anders bist wie wir. Du bist der große, heilige Gott, der Herr, der uns unendlich liebt. Du weißt aber, wie schnell wir verirrt sind, wie schnell wir falsche Wege gehen, dein Wort nicht beachten und immer wieder Zweifel in unser Leben einlassen. Wir wollen dich herzlich bitten, schenk, dass wir dir in kindlichem Vertrauen dieses Vertrauen schenken jeden Tag, dass wir an dich fest glauben und dass du auch Großes durch uns tun kannst. Du weißt, dass auch wir oft versagt haben, so wie alle deine berufenen Knechte, aber wir wissen, du bist ein treuer Gott, der uns unendlich liebt. Und so wollen wir weiter unseren Weg mit dir gehen. Geh du mit uns in die kommende Woche. Du weißt, was uns begegnet, du weißt, was wir an Kraft und Hilfe brauchen. Wir wollen dir danken, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und wir wissen, du bist ein wunderbarer Herr. Dir sei die Ehre. Amen. Ja, jetzt singen wir noch ein Lied.
Wir singen noch ein Lied zusammen, weil ich finde es so wichtig, dass diese Inhalte sich in unserem Herz verankern. Ich hoffe, dass der eine oder andere von euch angesprochen wurde. Und es geht ja darum, Siegfried hat den wunderbaren Satz gesagt, dass Gott ja auch zu Gideon sagt, geh in der Kraft, die du jetzt hast. Und es geht darum, diesen mutigen Schritt zu gehen, aber in dem Vertrauen, dass ich es in Gottes Hilfe tue. Und da gibt es so ein wunderbares Lied, das heißt, du rufst mich raus aus weite Wasser. Und betet es im Geist mit, singt es mit oder